Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen und mit mir im Studio heute Julia Büchler mit dem Sonntagssport und Jens Riewer mit weiteren Nachrichten.
Guten Abend.
Guten Abend.
Bei der katholischen Kirche sind nach den Trauerfeierlichkeiten für Papst Franziskus jetzt alle Augen auf die Nachfolge auf dem Heiligen Stuhl gerichtet. Bei der deutschen Politik geht es nach der Osterpause auch um eine Neubesetzung, aber gleich mehrerer Stühle. Und zwar auf der Regierungsbank. Wer mag da wohl künftig neben dem designierten Bundeskanzler Friedrich Merz Platz nehmen? Zwar muss morgen erst noch ein kleiner CDU-Parteitag dem Koalitionsvertrag von Union und SPD zustimmen und am Mittwoch gibt es dann noch das Ergebnis der SPD-Mitgliederbefragung dazu, aber erste Namen aus der Union für die Kabinettsliste, die kursieren dennoch bereits. Aus Berlin, Tina Handel.
Ein gut gelaunter Fastkanzler am Abend in Berlin. Hallenrundgang für den kleinen CDU-Parteitag am Montag. Ebenfalls morgen wollen CDU und CSU ihre Kabinettsmitglieder vorstellen.
Die Mannschaft, die ich morgen für den CDU-Teil vorstellen werde, die wird nach meiner Überzeugung eine wirklich sehr, sehr gute Regierungsmannschaft werden, um genau diese Themen zu lösen, vor denen wir stehen.
Über viele Namen wurde zuletzt spekuliert. Erste Posten sickern heute durch. Johann Wadepfuhl soll nach Medienberichten neuer Außenminister werden. In den letzten Wochen hat der Fachpolitiker schon etliche europäische Kollegen besucht. Das Wirtschaftsministerium soll für Katharina Reiche das politische Comeback werden. Sie saß jahrelang im Bundestag, war Staatssekretärin. In den letzten Jahren arbeitete sie in der Wirtschaft. Eine Überraschung ist Nina Warken. Die CDU-Generalsekretärin aus Baden-Württemberg soll Gesundheitsministerin werden. Das hat das ARD-Hauptstadtstudio aus Parteikreisen erfahren. Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, soll das Ressort im Bund übernehmen. Als sicherer Kanzleramtschef gilt Thorsten Frei. Er wird damit Merz Regierungsmanager.
Und wir sehen uns morgen.
Ja? Von Merz selbst heute keine Bestätigungen. Die ganze Unionsliste dann erst morgen.
Aber wir fragen dennoch nach bei Tina Handel in Berlin. Tina, wie überraschend sind die Namen denn für das neue Kabinett, die jetzt rausgekommen sind schon?
Es gibt ein paar Überraschungen. Dazu würde ich auf jeden Fall die Gesundheitsministerin Nina Warken nennen, die es werden soll. Aber ansonsten sind auch viele Namen auf der Liste, muss man sagen, mit denen man doch gerechnet hat. Man kann noch Alexander Dobrindt nennen, CSU, der Innenminister werden soll. Das hat man ja schon seit Wochen vermutet. Oder auch Dorothee Bär, die Ministerin für Forschung und Raumfahrt werden soll. Also doch auch einige bekannte Namen. Was ich schon überraschend finde, ist, dass jetzt doch etliche Frauen auf der Liste stehen. Das Kabinett könnte also insgesamt weiblicher werden, als man es vielleicht erwartet hat. Als vielleicht auch manch Kritiker es von Merz erwartet hat. Dazu kommen ja noch die Namen der SPD-Ministerinnen und Minister. Da ist es so, die Mitgliederbefragung der Partei läuft noch etwa 2 Tage und dann soll bekannt gegeben werden, welche Minister von SPD-Seite noch dazustoßen, aber eben nur, wenn die Partei Ja sagt zum Koalitionsvertrag.
Wird also eine spannende Woche in Berlin. Tina, danke für die Informationen dorthin. Dass die Bundeswehr einen erheblichen Nachholbedarf bei der Grundausrüstung hat, wird da bei Munition in ausreichenden Mengen. Das ist einer der Gründe, warum der Bundestag die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben praktisch abgeschafft hat. Aber es geht dabei nicht nur um die Basics, sondern auch um neue Waffensysteme wie Drohnen. Der Krieg gegen die Ukraine hat ja gezeigt, welche wachsende Bedeutung die unbemannten Flugobjekte nicht nur zur Aufklärung, sondern auch als Waffe haben, ob einzeln oder gleich als ganzer Schwarm. Welche Lehren die Bundeswehr daraus zieht, Stefan Stuchleck und Tina Handel.
Es ist eine neue Generation Drohnen, mit denen die Ukrainer gerade die Kriegsführung revolutionieren. Baumarktmodelle im Kamikaze-Flug, mit Kamera und Granaten ausgestattet, bleiben sie stundenlang in der Luft, bis ein lohnenswertes Ziel erscheint.
Das ist ja nochmal eine andere Herangehensweise. Ich muss vorher gar nicht wissen, welches spezifische Ziel ich suche, sondern ich kann im Kampfgebiet mich aufhalten, muss dafür aber keine Soldaten direkt in der Kampfzone haben und kann warten, bis meine Ziele dann tatsächlich da sind.
Munition in Lauerstellung, Loitering Munition heißt das in der Fachsprache. Nun verkündet die Bundeswehr, man will genau das zu Probezwecken beschaffen. Das Besondere, das Verteidigungsministerium bezeichnet die Technik nicht offiziell als Drohnen, sondern als Munition. Ausgerechnet aus der SPD gibt es daran Kritik.
Wenn was aussieht wie eine Banane, gelb ist und schmeckt wie eine Banane, dann ist es auch eine Banane. Und das gilt dann für andere Dinge, glaube ich, auch. Wenn wir über Drohnen reden, dann gelten die Einsatzregelungen, die vereinbart sind mit dem Deutschen Bundestag.
Die Einsatzregeln für Drohnen wurden mühsam vom Bundestag erstellt. Jahrelang hatte man Bedenken, Drohnenangriffe, die Krieg wie Videospiel wirken lassen. Nun ist es in der Ukraine oft sogar künstliche Intelligenz, die töten lernt. Trotzdem, der neue Koalitionspartner will loslegen.
Es ist völlig klar, die Bundeswehr braucht das. Hier werden keine Dinge umgangen, sondern es ist notwendig, um möglichst schnell abschreckend zu sein. Und darum geht es jetzt.
Der SPD-Verteidigungsminister am Abend im Interview. Pistorius ist wohl näher an der Union als an manchen Kritikern in der eigenen Partei. Er verteidigt die Anschaffung.
Es sind tatsächlich keine Drohnen. Es gibt Schnittmengen technisch zwischen Drohnen und Loitering Ammunition. Aber es ist ein wichtiges Instrument, eine wichtige Waffe, die wir brauchen.
Wie kommt Deutschland an Drohnen? Es ist eine erste Koalitionsdebatte in der Verteidigungspolitik. Nur verläuft die nicht entlang von Parteigrenzen.
Hier standen sich Donald Trump und die Medien mal wieder Auge in Auge gegenüber beim jährlichen Osterfest des Weißen Hauses. Das Verhältnis zwischen dem US-Präsidenten und der Presse ist ja bekanntlich ein eher, ja, distanziertes. Immer wieder hat er Journalisten als Feinde des Volkes bezeichnet oder etwa versucht, traditionellen Nachrichtenagenturen den Zugang zum Weißen Haus zu verwehren. Stattdessen dürfen zunehmend Medien oder Influencer aus der Trump-nahen rechtspopulistischen Szene in die erste Reihe. Auch wegen solcher Entwicklungen hatte nun das traditionelle Gala-Dinner der US-Hauptstadtpresse einen anderen Ton als üblich, berichtet Torben Börgers.
Normalerweise ist das Gala-Dinner der White House Correspondents Association so etwas wie das Klassentreffen der Hauptstadtjournalisten, bei dem der US-Präsident spricht und ihm ein Comedian die Leviten liest. Doch was ist schon normal in diesen Tagen? Es gibt heute keinen Präsidenten, es gibt keinen Comedian, es gibt nur uns. Es war ein extrem schwieriges Jahr für uns alle. Wir wurden auf die Probe gestellt und angegriffen. Vor allem die Associated Press. Trump hat die größte Nachrichtenagentur der Welt aus dem Oval Office ausgeschlossen, weil die sich geweigert hatte, den Golf von Mexiko Golf von Amerika zu nennen. AP ist schrecklich. Sie sind linksradikal und drittklassige Reporter. Von ihren Kollegen bekommen diese drittklassigen Reporter gestern einen Preis verliehen. Das Herzstück der AP ist überparteilicher Journalismus, der die Mächtigen zur Rechenschaft zieht, egal welche politische Partei im Amt ist. Doch das Dinner lässt auch Raum für Selbstkritik. Preisträger Alex Thompson spricht die geistige Fitness von Trumps Vorgänger Biden an und dass die Medien zu spät über deren Nachlassen berichtet haben. Wir, mich eingeschlossen, haben viel von dieser Geschichte verpasst und einige Leute vertrauen uns deshalb weniger. Wir tragen eine gewisse Mitverantwortung dafür, dass das Vertrauen in die Medien auf einem Tiefstand ist. Eine Szene aus Trumps erster Amtszeit, die viele im Saal noch erinnern, ist dessen Konfrontation mit einem CNN-Journalisten, den Trump als Feind des Volkes beschimpft.
You are the enemy of the people. Go ahead.
Wir Journalisten sind vieles. Was wir nicht sind, ist die Opposition. Wir sind nicht der Feind des Volkes. Wir sind nicht der Feind dieses Staates. Es ist ein denkwürdiges Dinner in bewegten Zeiten. Die Kritik am nicht anwesenden Präsidenten fällt jedoch subtil aus. Ganz anders als im umgekehrten Fall.
Und nun weitere Nachrichten des Tages mit dir, Jens.
Im Gazastreifen wird das schiere Überleben immer schwieriger. Seit fast 60 Tagen kommen weder Nahrungsmittel noch Medikamente in das Gebiet. Den Menschen fehlt es an allem. Von morgen an werden laut Vereinten Nationen die letzten Suppenküchen kein Essen mehr ausgeben können. Die Vorräte sind aufgebraucht. Das Welternährungsprogramm fordert, dass Israel die Grenzübergänge für Hilfsgüter öffnet. Mit der Blockade und fortlaufenden Angriffen will die Regierung Netanjahu erreichen, dass die radikal-islamische Hamas die verbleibenden israelischen Geiseln freigibt. Kanada ist von einem tödlichen Vorfall erschüttert worden, kurz vor der Parlamentswahl. In Vancouver raste ein Autofahrer gestern Abend in ein Straßenfest der philippinischen Gemeinschaft. 11 Menschen kamen ums Leben, mehr als 20 wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Er ist den Behörden offenbar bekannt. Die Polizei geht nicht von einem Terroranschlag aus. In Bergen-Belsen ist heute an die Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers vor 80 Jahren durch britische Truppen erinnert worden. An der Gedenkveranstaltung nahmen Überlebende, Angehörige und weitere Gäste teil. In Bergen-Belsen kamen durch die Gräueltaten der Nazis mehr als 50.000 Menschen ums Leben. Auch Anne Frank starb hier. Das Schicksal des jüdischen Mädchens wurde posthum durch ihr Tagebuch weltbekannt.
Und damit zum Sport, und der beginnt mit Fußball. Für die Männermannschaft des FC Bayern gab es an diesem Wochenende ja noch nichts zu feiern, aber für das Frauenteam, Julia, der Münchner, dagegen schon.
Ja, es läuft alles nach Plan heute. Zuerst ein 3:1 Heimsieg gegen Freiburg, dann großer Jubel, Bierdusche. Die Bayern-Frauen sind 2 Spieltage vor Saisonende nicht mehr einzuholen. Sie werden deutsche Meisterinnen. Gefeiert wird aber mit angezogener Handbremse, denn den DFB-Pokal, den wollen sie ja auch noch gewinnen nächste Woche. Das Double wäre dann historisch. So oder so, der Rathausbalkon in München am 18. Mai ist schon gebucht für die große Party dann mit den Fans. Die Feier heute im Stadion, die war schon mal ein vielversprechendes Warm-up.
3. Titel in Folge. Aber darauf kommt es wirklich an. Auf die standesgemäße Feier danach. Merke, wer in München Meister wird, darf sich auch bei der Getränkeaufnahme keinen Fehler leisten. Wenn man sich in einen Flow spielt und eine gute Mannschaft hat, kann jeder einmal Meister werden. Aber fast niemand gewinnt 2-mal hintereinander. Noch seltener sind 3 Titel in Folge. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Bayerns Sportvorstand Max Eberl ist die gute Laune schon vor dem Spiel anzusehen. Doch die Münchnerinnen tun sich in der ersten Halbzeit schwer gegen Freiburg. Und so müssen Standardsituationen den Unterschied machen. Nach 21 Minuten trifft Lea Schüller, die Bayern führen. Sicherheit gibt das aber nicht. Im Gegenteil, Freiburg hält dagegen. Völmli gleicht aus, 1:1 zur Pause. Nach dem Seitenwechsel gleichen sich die Bilder. Ecke Clara Bühl, Kopfball Pernille Harder, 2:1 nach einer guten Stunde. Und 11 Minuten vor dem Ende ist es erneut eine Ecke von Clara Bühl, die letztlich die eingewechselte Glodis Vigus-Dottir verwertet. 3:1, der Endstand. Die Meisterschaft ist perfekt. Nicht nur Bayern-Präsident Herbert Hainer ist begeistert.
Es war, glaube ich, einfach das perfekte Szenario zu Hause mit den Fans im Wohnzimmer und ja, auch mit der ersten Chance quasi direkt eingenetzt. Ich glaube, das war einfach ja, perfekt.
Die Münchnerinnen damit zum 3. Mal in Folge deutsche Meisterinnen. Am 3. Spieltag der Saison bereits. Nun soll noch das Double her. Denn sie stehen ja auch noch im DFB-Pokalfinale am Donnerstag in Köln gegen Werder Bremen.
Von den Frauen zu den Männern, von ganz oben nach ganz unten in der Tabelle. Was ist bitte schön mit dem VfL Bochum los? Das fragt sich auch Trainer Dieter Hecking. Am 25. Spieltag gewinnt seine Mannschaft mit 3:2 gegen Bayern München. Danach verliert sie alle 5 Spiele und rutscht in den Tabellenkeller. Schafft heute nur ein 1:1 gegen Union Berlin und ist damit in akuter Abstiegsgefahr.
Alles versucht, alles gegeben, aber am Boden. Ein Punkt für Bochum, nur.
Die Situation brauche ich jetzt nicht weiter kommentieren, weil jeder kennt sie. Wir hätten heute gern gewonnen, dann wäre es ganz eng und kuschelig gewesen. So sind wir jetzt mal 4 Punkte weg auf Heidenheim.
VfL-Coach Dieter Hecking vorher mit grimmigem Blick. Sein Team soll entschlossen auftreten. Der Start ist allerdings direkt verrutscht. Union in Rot-Weiß nach 17 Minuten mit der Führung durch Hollerbach. Und irgendwie bezeichnend für die seit 5 Spielen punktlosen Bochumer. Der Ball ist abgefälscht, nicht zu sehen, nicht zu halten. Baumgarts Unioner seit 6 Spielen ungeschlagen, Klassenerhalt auch schon erledigt. In der ersten Hälfte sind die Berliner Bochum immer eindeutig im Weg. Nach dem Wechsel noch mehr Risiko vom VfL gefragt. Platz für Konter, für Union, für Ilic. Der erste landet direkt am Außenpfosten, 50. Minute. Die Bochumer, natürlich kämpferisch, natürlich stürmisch. Es muss sich was tun. Kraus' Versuch endet auch am Aluminium. Kurz darauf wird das Spiel unterbrochen. Diogo Leitz am Kehlkopf getroffen, muss runtergetragen werden. Es soll ihm bereits viel besser gehen. Dann zerrt und zieht Querfeld zu intensiv an Bero. Der VAR meldet sich 11 Meter für Bochum. Bero schießt ungewollt gleich 2-mal. Dann ist der Ausgleich geschafft. Die 68. Minute bringt die Hoffnung zurück, setzt neue Energie frei. schützt aber nicht vor groben Fehlern. Ein Rückpass von Bernardo bringt Horn in höchste Not. Einmal ganz tiefes Durchschnaufen. In der 10-minütigen Nachspielzeit dann fast noch Bochums Siegtreffer, aber eben nur fast. Genug Drama, Endstand 1:1.
Wir müssen glauben, wir trainieren jeden Tag und wir kommen jeden Tag zum Stadion oder zum Trainingszentrum und wir müssen glauben, weil wir sind Spieler und alles wollen in der ersten Liga bleiben.
Noch ist Hoffnung da und überhaupt, Liebe kennt keine Liga.
Aufsteiger St. Pauli kann dagegen entspannter in den Liga-Endspurt gehen. Der direkte Abstieg ist nicht mehr möglich. Der eine Punkt heute gegen Werder Bremen, der ja ist richtig viel wert. Bremen dagegen ärgert sich über die verpassten Punkte und vor allem über die verpassten Tore. Es fielen zwar einige, aber die haben alle nicht gezählt.
Jubel beim FC St. Pauli über einen Punkt im Abstiegskampf. Ein 0:0 bei formstarken Bremern.
In der ersten Phase der Saison hätten wir solche Spiele wahrscheinlich noch verloren. Das zeigt einfach, dass es war eine reife Leistung dann auch, wie wir es dann zum Schluss dann verteidigt haben.
Stimmungsvolle Atmosphäre im ausverkauften Weserstadion. Beim Nordderby gehört die erste Halbzeit den Gästen aus Hamburg in den braunen Shirts. Philipp Treu hat nach 8 Minuten die beste Chance für St. Pauli. Der Aufsteiger macht das Spiel und dann auch ein Tor. Doch der Treffer von Bukalfa zählt am Ende nicht. Beim Pass stand der Angreifer deutlich im Abseits. Kurz vor der Pause treffen auch die Bremer. Doch auch das Tor von Jens Day zählt nicht wegen Abseits. Zur Pause. Werder-Trainer Ole Werner unzufrieden. Die Bremer nach 4 Siegen in Folge in der zweiten Halbzeit aber deutlich besser. Erst scheitert Stark mit seinem Kopfball an Hamburgs Keeper Vasil. Dann vergibt Stürmer Justin Jinma innerhalb von 1 Minute 2 Großchancen. Nach 80 Minuten lässt der eingewechselte Oliver Berg die Werder-Fans jubeln. Doch auch sein Treffer wird wegen Abseits einkassiert. Eine richtige, aber ziemlich knappe Entscheidung, die Werder den Sieg kostet.
Wenn du Chancen hast, wenn die Konkurrenz auch Punkte liegen lässt, so wie gestern, dann ist es einfach dann schade, wenn du so ein Spiel dann vor allem erst halbzeit herschenkst.
Das Unentschieden geht in Ordnung, ist für die Bremer aber zu wenig im Kampf um die Europapokalplätze.
Der genaue Blick auf die Tabelle. Die Bayern sind auf Meisterschaftskurs, 8 Punkte vor Leverkusen. Es folgen Frankfurt und Freiburg. Bremen auf Platz 8. Union Berlin ist 13. vor St. Pauli und in der Abstiegszone Heidenheim vor Kiel und eben ganz unten Bochum.
Ein Sonne-Satt-Wochenende liegt hinter uns. Und wie starten wir da in die neue Woche, Pila?
Ja, lieber Ingo, es geht quasi genauso weiter. Wir haben weiterhin Hochdruckeinfluss und dieses Hoch, das reicht auch weiterhin von den britischen Inseln bis nach Osteuropa, bringt also viel Sonnenschein. Es gibt nur so einen kleinen Störenfried immer noch über dem Mittelmeerraum, kommt dann noch vor allem ganz in den Süden im Alpenraum so feuchtlabile Luft an. Da ist es etwas wolkenreicher. Ansonsten viel Sonnenschein und da müssen wir auch mal über den UV-Index reden. Der ist nämlich tatsächlich Ende April schon mittel bis hoch in weiten Teilen Deutschlands. Die Sonne steht etwa so hoch wie Mitte August. Und auch übermorgen ändert sich daran wenig. Nur im Norden gehen gelegentlich ein paar Wolkenfälle durch. Da sinkt der Index etwas, aber trotzdem, Sonnencreme ist wichtig. Heute Nacht ist es jetzt verbreitet sternenklar oder auch nur locker bewölkt. Es ist kaum eine Wolke am Himmel. Und auch morgen starten wir wieder mit viel Sonnenschein in den Tag. Ein weiterer trockener und sinniger Tag steht vor uns. So im Tagesverlauf bilden sich vor allem so im Süden in der feuchten Luft ein paar Quellwolken. Da kann es dann auch ganz begrenzt im Alpenraum mal einen kurzen Schauer oder auch ein Gewitter geben. Sonst bleibt es trocken. Heute Nacht gehen die Temperaturen zurück auf Werte von rund 10 Grad an der südlichen Weinstraße. Frostig wird es noch mal im Osten, in Fläming nur 1 Grad. Morgen wird es dann verbreitet frühlingshaft warm für die meisten von uns. 18 bis 24 Grad sind da drin. Und auch in den nächsten Tagen ändert sich da kaum was am Wetter. In der Mitte und im Norden viel Sonnenschein, im Süden eine geringe Schauer- und Gewitterneigung. Am Mittwoch vielleicht mal ein paar Wolkenfelder aus Norden. Das sind Tiefausläufer, die bringen aber keinen Regen. Und am Mittwoch wird es im Oberrheingraben dann auch tatsächlich sommerlich warm mit bis zu 27 Grad.
Und das Ende April schon. Pila, danke für diese Aussichten. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen in diesen Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
Dort geht es heute unter anderem um die Universitäten in den USA und wie sie mit Donald Trump umgehen.
Morgen begrüßt Sie dann Jesse Wellmer. An dieser Stelle kommen Sie gut in die neue Woche.
Tschüss. Auf Wiedersehen.
Und bleiben Sie zuversichtlich.